Man muss nicht diskutieren über das Thema Fitness, man muss nicht diskutieren über das Thema Regelkenntnis und Auslegung und Anwendung, Entscheidungsqualität, Entscheidungsfreudigkeit. Und wenn man sich über das mit der Leistung auf dem Platz dann empfiehlt, dazu, dass man sagt, naja, dann trete ich halt auf in der Fernsehsendung oder ich bin über Social Media durchaus aktiv, dann mag das sein. Wenn das Erstere in den Hintergrund gerät und es ist nur noch das Zweite, das Dritte, das Vierte wichtig, dann sehe ich Dinge verschoben und die müssen wir dann klar rücken.
Mensch Schiri, der Podcast von Schiri.de und das Örtliche.
Liebe Schiri-Gemeinde, ein herzliches Sportsfrei. Da sind wir wieder, aber das Warten, es hat sich absolut gelohnt, denn bei mir ist nicht nur ein Mann, ja, ich kann schon fast sagen, mit dem ich fußballerisch aufgewachsen bin, könnte man so sagen. Als ich angefangen habe, mich wirklich für Bundesliga und Fußball und dann auch irgendwann für Schiedsrichter zu interessieren, da war er halt einer, der auf den Plätzen unterwegs war. Von 2001 bis 2016 insgesamt, festhalten, 244 Mal Bundesliga, 128 Mal Zweite Liga, ein DFB-Pokalfinale kommt dazu, da müssen wir auch gleich noch drüber reden. Einmal die Auszeichnung Schiedsrichter des Jahres abgesahnt und als wäre das nicht alles schon genug, wird er am 1. Juli auch noch der neue, ich sag's immer so schön, auch wenn ich mir von Lutz Fröhlich schon einen Satz heiße Ohren dafür abgeholt habe, Schiri-Boss des DFB. Herzlich willkommen hier bei Mensch Schiri, Knut Kircher.
Benni, grüß dich, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Und erstmal danke, dass du die Lobhudelei hast über dich ergehen lassen, aber ich musste einmal die Hörer und Hörerinnen da abholen, wo sie gerade sind. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, hier bei mir mal vorbeizuschauen. Und was ich mich so gefragt habe vorhin, als ich so überlegt habe, worüber möchtest du mit Knut sprechen? Wie muss ich mir deine Wochen im Moment so vorstellen? Weil du hast ja noch einen Hauptjob, aber wir sind halt auch anderthalb Monate davon entfernt, dass du die Geschäftsführung bei dieser ominösen DFB Schiri GmbH übernimmst. Du siehst noch, sagen wir mal, relativ ungestresst aus.
Ja, wie muss man sich meine Wochen vorstellen? Also ich bin seit dem Wintertrainingslager mit den Aktiven in Portugal eigentlich schon involviert. Mehr und mehr, wenn man jetzt so die Zeitskala nimmt, mit der man sich um Belange der Schiri GmbH kümmert, dann wird es zunehmend mehr, weil natürlich ab dem 1.7. auch die neue Saison vor der Tür steht und beginnt. Gleichzeitig jetzt ist natürlich auch um solche strategischen Dinge, strukturellen Dinge geht, die man selber innerhalb der GmbH dann jetzt schon mit beeinflussen möchte, Kaderplanungen natürlich mit beeinflussen möchte. Und von daher sind die Wochen auch gut schon gefüllt mit GmbH-Terminen. Auf der anderen Seite, wie du sagst, natürlich mein normaler Job, in dem ich auch noch zu 100% bin, nämlich als Abteilungsleiter im Bereich der Entwicklung bei der Mercedes AMG, den noch bis zum 30.06. formal juristisch dann auch begleiten werde und selber an den Wochenenden natürlich auch noch unterwegs bin in meiner bisherigen Rolle als Schiedsrichterbeobachter. Ja, das sind nur drei der Dinge, die da sind. Aber wieso sehe ich vielleicht nicht so gestresst aus? Weil mir alle drei Dinge wahnsinnig viel Spaß machen und jetzt nicht Kummer bereiten, sondern einfach Spaß machen, wenn man nach vorne geht, lösungsorientiert irgendwelche Möglichkeiten sucht. Und ja, das ist, wenn man gestalten kann, entscheiden kann, dann hat es immer etwas auch für mich Befreiendes. Das hat auch immer was Kreatives. Und da freue ich mich drauf.
Mhm. Ja, und das sieht man dir tatsächlich auch an. Ich möchte mit dir dann im weiteren Verlauf dieses Gesprächs natürlich noch, ich habe noch 1000 Fragen, wie du das dann da alles anstellen möchtest und so weiter. Lutz Fröhlich war ja auch hier schon zu Gast. Aber ich würde gerne mit dir erstmal zu Beginn so in deinen Weg eintauchen, an der Pfeife, der dann irgendwann mündet darin, in deinem neuen Job eben dann ab 1.7. Knut, wieso bist du ausgerechnet Schiedsrichter geworden?
Ach, das ist ganz einfach begründet. Also in einem normalen Bonus-Malus-System, das im Württembergischen Fußballverband nach wie vor herrscht, hat natürlich auch unser oder mein Heimatverein, der TSV Hirschau, irgendwann mal Schiedsrichter gesucht und hat junge Leute, junge Jugendspieler angesprochen und ich war einer derjenigen. Und aus einer Gruppendynamik heraus haben wir einfach so lapidar gesagt, okay, komm, dann lass uns das auch noch machen. Also da gab es weder einen Anlass zu Kritik noch zu Lob noch irgendwelche Vorbilder, sondern wirklich profan angesprochen worden über den damaligen Jugendleiter, Neulingskurs gemacht, bestanden, losgelegt und irgendwann mal den Drive gefunden, dass die Schiedsrichterei doch auch zu einer der schönsten Nebensachen der Welt werden kann.
Haben denn die, die mit dir damals gesagt haben, ach komm, lass uns das mal machen, ist irgendeiner von denen zumindest auf irgendeinem Level auch noch Schiri dann geworden?
Nein, die haben alle tatsächlich früh die Flinte ins sogenannte Korn geworfen. Die sind nicht mehr Schiedsrichter, deren Fokus war eher auf dem Fußballbereich, Amateurfußball, Low-Level und letztendlich dann vielleicht auch verletzungsbedingt aufgehört mit dem Fußballsport. Besteht nach wie vor Kontakt, ja, weil wir einfach den gleichen Jahrgang auch haben, aber Schiedsrichterei, nein.
Und wieso hast du denn die Flinte nicht ins Korn geworfen oder bist vielleicht auch gar nicht erst in die Verlegenheit gekommen, mal darüber nachzudenken, sie ins Korn zu werfen?
Ach, das sind verschiedene Lebensumstände, dass ich dann irgendwann mal zum Wehrdienst kam, dort kein Auto hatte, dann nicht ständig heimgefahren bin. Damit war ich nicht Heimschläfer, damit konnte ich nicht am Training teilnehmen der Mannschaft, wollte aber trotzdem am Fußball irgendwie teilhaben. Dann ist man dann nicht mehr in der ersten Mannschaft, sondern nur noch in der zweiten Mannschaft. Dann wird man auch auf der Schiedsrichterseite angesprochen und sagen, oh Mensch, lass mal gucken, du bist vielleicht nicht ganz talentfrei, lass uns dich mal integrieren, mehr fördern und fordern in einer Gruppe, nehmen wir dich mal mit als Assistent und schon ist man dann nicht mehr als Einzelkämpfer unterwegs, wird mehr integriert, hat Ansporn, ist über das Studium vielleicht auch noch von zu Hause weg, sieht dann die Möglichkeit, sich dann trotzdem fernab von zu Hause irgendwie sportlich zu betätigen, sieht dann auch recht schnell, dass es vorangehen kann. Und naja, das ist dann schon auch Motivation, wo man sagt, ja Menschenskinder, also komm, jetzt ging mal die Liga. In der nächsten Liga bist du schon als Assistent dabei. Das ist ja super, dann versuch mal von Assistentenposition reinzukommen in die Mitte. Und irgendwann mal ist die Motivation dann ein Selbstläufer. Ja, und man guckt einfach mal, wie weit kann man kommen.
War es denn so, dass dir das von Beginn an, also dass du direkt bei den ersten Malen, wo du so eine Pfeife in der Hand hattest, wo du so Spiele leiten durftest, auch als du diesen Kurs gemacht hast, dass du direkt gemerkt hast, ach, das liegt mir irgendwie, oder hast du dich da auch sehr rantasten müssen?
Oh, das, also wenn ich die ersten 3 Jahre nehme, in der die Schiedsrichterei nicht wirklich im Mittelpunkt meines Interesses stand, ich habe in den ersten 3 Jahren in Summe, bin ich auf 18 geleitete Spiele gekommen. Ja, also ich habe in den ersten 3 Jahren für meinen Heimatverein gar nicht gezählt in diesem Bonus-Malus-System, was natürlich auch nicht besonders toll war. Aber da sieht man schon die ersten 3 Jahre, das war nicht wirklich der vom ersten Pfiff an. Nein, ich musste mich da rantasten, ich musste mich da reingewöhnen. Wenn ich aber zurückblicke, dann sind es immer diese neuen Herausforderungen, diese neuen Wege, die mich auch reizen. Ja, wo man sagt, diesen neuen Blickwinkel und komm, guck mal, wie weit könntest du das da schaffen und probier das mal.
Ja. Und du hast dann gesagt, das ist ja tatsächlich etwas, was viele Gäste hier auch schon bestätigt haben. Natürlich merkt man dann auch irgendwann, es geht voran, man kommt Schritte voran, es bewegt sich etwas. Und wann taucht dann wirklich mal der erste Gedanke auf, wahrscheinlich taucht der sogar relativ früh auf, aber wann wird er denn realistisch, dass man wirklich mal sagt, also jetzt teste ich mal, ob ich das wirklich bis ganz nach oben schaffe?
Oh, ich glaube, das ist, wenn du tatsächlich so an den DFB-Bereich anklopfen kannst. Ja, wenn du sagst, jetzt darfst du dann tatsächlich mal in die zweite Liga mitfahren als Assistent und du bist so in der Regionalliga, du bist vielleicht in der Oberliga, du siehst, Du hast dann Kontakt, also dein Blickfeld schweift auf einmal auch auf andere Landesverbände. Ja, du bist jetzt nicht nur im Süden unterwegs, sondern du bist dann auch in ganz Deutschland so ein Stück weit auf Lehrgängen vielleicht unterwegs, Talente-Lehrgängen. Du kriegst den Einblick zu anderen, du kannst dich mit anderen schon ein Stück weit mal messen, aber blöderweise halt nur auf der Laufbahn. Oder du bist mal in Duisburg bei den Jugendturnieren und siehst dann auch die anderen, die kochen auch nur mit Wasser. Ja, also heute müssen wir das Phrasenschwein ein bisschen füllen. Die kochen auch nur mit Wasser. Und denk so, naja, lass mal gucken. Ja, und ob da allerdings, und man ist dann schon auch realistisch und sagt, naja, ob es jetzt aber bis ganz nach oben reicht, das weißt du nie. Da gehören ja auch viele andere Dinge noch dazu. Also von daher, ich würde sagen, wenn du in den DFB-Bereich kommst, dann sagst du, naja, komm, also jetzt lass mal gucken, wie weit kann es denn tatsächlich gehen.
Bei den Damen und Herren, die bislang hier so zu Gast waren, gibt es tatsächlich einen Unterschied. Es gibt welche, bei denen lief es relativ geradlinig bis dann zweite Liga, Bundesliga. Und es gibt welche, die hatten so zwischenzeitlich das Gefühl, okay, vielleicht schaffe ich es aus der Regionalliga gar nicht raus. Wie war es bei dir?
Also bei mir ging es nahezu im Raketentempo. Ich war 2 Jahre in der Bezirksliga. Das ist bei uns in Württemberg die erste Stufe, wo du von neutralen Beobachtern begleitet wirst. Dann war ich 2 Jahre in der Verbandsliga. Ich war ein Jahr in der Verbandsliga, ein Jahr Oberliga, ein Jahr Regionalliga und war dann in der zweiten Liga als Schiedsrichter. Also das war ziemlich schnell, sodass ich da dann ja recht schnell, wie gesagt, in dem DFB-Bereich war. Da war jetzt nicht irgendwie den Parken wir, der hat vielleicht noch nicht das Zeug dazu, beziehungsweise ja, das ist zu schnell, den können wir jetzt nicht nehmen, aus Respekt vor anderen oder so. Nein, den Eindruck hatte ich nicht. Und deshalb musste ich mir da keine Sorgen machen. Mir ist aber sehr wohl bewusst, dass und das ist einfach dieses System, das uns da in der Schiedsrichterei gegeben ist, dass es Menschen gibt, die nicht so viel Glück hatten wie ich. Und ich spreche gar nicht von Talent oder von Können, sondern vielleicht auch nicht so viel Glück hatten in Spielen oder in dem Thema gefördert zu werden. Und es vielleicht, obwohl sie mehr Talent gehabt hätten, mehr Können gehabt hätten, vielleicht nicht an diese Stelle getreten sind oder treten durften. Deshalb ziehe ich auch vor jedem, egal wo er ist als Schiedsrichter und wo er sagt, okay, das ist es jetzt, den Hut, dass er überhaupt mal diese Laufbahn als Schiedsrichter eingeschlagen hat, um diesen Perspektivwechsel anzugehen und es zumindest probiert und mal guckt, wie weit kann er denn kommen. Daraufhin bin ich natürlich auch dankbar für viele Förderer und auch dankbar für vieles Erlebte aus Sicht der Schiedsrichterei.
Ja, ja, und da sprichst du einen Faktoren an, über den habe ich mich mit Schiedsrichter schon immer mal unterhalten, aber noch nie hier in diesem Format. Und das ist tatsächlich das Wort Glück. Also wenn man sich mit Schiedsrichtern unterhält, dann fällt auch immer mal wieder der Satz, ja, mit dem Spielverlauf, der hat es gut mit mir gemeint. Weil es gibt Schiedsrichter, die haben in ihrem Leben, können die wahrscheinlich an 2 Händen ihre wirklich so richtig strittigen, richtig kribbeligen Situationen abzählen. Vielleicht gibt es welche, bei denen ist das weniger der Fall. Und dann gibt es welche, die fragen sich nach dem 20. Mal, warum eigentlich immer ich? Das heißt, das kann man ja tatsächlich nicht auskramen. Das ist ja wie bei Spielern auch, ne?
Ja, das ist so. Also du hast es schlichtweg einfach, manchmal hast du die Säue am Hacken, ja, oder an der Pfeife. Das ist halt nun mal so. Das ist aber dann auch in der Bundesliga, in der zweiten Liga und auch da gehört zu jedem Spiel natürlich erstmal dazu, dass du alles auf den Platz wirfst, dass du gut vorbereitet bist, dass ein gewisses Grundgerüst da ist. Je mehr du nach oben kommst, desto mehr muss ein Grundgerüst auch da sein, ein Performance da sein. Und am Ende des Tages ist es dann halt eine Nuance. Es kann eine Entscheidung sein innerhalb von 90 plus Minuten, die am Ende des Tages über Wohl und Weh entscheidet, ob du aufsteigst, ob du absteigst, ob du ein Finale bekommst, ob du zu einem großen Turnier eingeladen wirst und so weiter.
Kannst du dich noch, also du kannst dich sicherlich, aber wie gut kannst du dich noch an dein Debüt in der Bundesliga erinnern?
Sehr gut. Das war tatsächlich ein erstes Spiel im Olympiastadion zwischen 1860 München und dem 1. FC Nürnberg, ein bayerisches Derby in der Bundesliga damals. Ja, die haben beide mal Bundesliga gespielt, beides Traditionsvereine. Und letztendlich war dort schon die Aufregung auch da, nach München zu kommen, so das ganz Große mal zu erleben und am Ende des Tages aber aus diesem Spiel rauszugehen mit der Gewissheit, naja, geht, also why not, ja. Und, dieser gute Start dann, der hat dann schon auch nochmal beflügelt. Also ich kann mich sehr gut daran erinnern, ja.
Ich habe die Kickernote mitgebracht. Oi. 3,0.
Wie viel?
Zitat, 3,0. Ja, Wahnsinn,
super.
Zitat, wenig gefordert, nur kleine Fehler, insgesamt ordentlich für sein erstes Spiel. Das hat der Kicker-Kollege damals gesagt. Und wenn ich mir das dann aber, ich habe nicht nur auf die Note geguckt, weil ich bin ein sehr nostalgischer Fußballfan. Ich habe mal geschaut, wer dann da so auf dem Feld unterwegs war. Und wenn ich mir das so angucke, Martin Max gegen David Jarolim, Werner Lorand an der Seitenlinie gegen Klaus Augenthaler. Also Knut, das ist schon noch eine andere Bundesliga gewesen, als sie heute ist, ne?
Naja, also Ich weiß es nicht, ob es eine andere Bundesliga war. Natürlich, also klar, logisch, war es eine andere Bundesliga, weil andere Protagonisten drin waren. Auf der einen Seite, die heutige Bundesliga hat auch Typen. Vielleicht nicht ganz so viel wie empfunden jetzt damals, aber das liegt an vielen Faktoren, ob denn auch Typen sein dürfen und können heutzutage oder ob das gar nicht mehr so möglich ist mit all diesen Facetten, über die man dann am Ende des Tages vielleicht auch schmunzelt. Ich habe es genossen.
Und was sich bei mir so als Anschlussfrage darauf entwickelt hatte, war, hast du das Gefühl, dass es damals vielleicht ein bisschen ruppiger war, als sagen wir mal zum Ende deiner Karriere? Auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass natürlich der Fokus auf die Schiedsrichter trotz dieser vielleicht etwas weniger Typen, die wir in der Liga haben, noch viel größer geworden ist. Das heißt, man kann, glaube ich, nicht davon sagen, der eine oder der andere hat jetzt das angenehmere Schiedsrichterleben, ne?
Kann man nicht sagen. Jetzt muss man einfach, das ist die Entwicklung des Fußballs grundsätzlich. Und sagt, wie viele Kamerasysteme hatten wir denn tatsächlich damals 2001 und wie viele Kamerasysteme haben wir heute in Spitzenspielen der Bundesliga, wo man sagt, selbst der am Elfmeterpunkt rausbrechende Maulwurf hat wahrscheinlich noch eine Kamera in der Hand. Also von daher, du kannst heute dir auf dem Platz nichts mehr erlauben und wahrscheinlich auch neben des Platzes nichts mehr erlauben. Irgendwann mal 2006 mit Einführung des Smartphones, des Handys an der Stelle, das davor es so nicht gab. Also da sind ganz viele Parallelentwicklungen gelaufen auf der Welt und im Leben, wo man sagt, naja, es ist halt jetzt so und das strahlt natürlich auch auf Fußball aus. Was am Ende des Tages aber trotzdem geblieben ist, das ist die Direktheit auf dem Fußballplatz, das direkte Entscheiden auf dem Fußballplatz, der direkte Kontakt Mensch mit Mensch. Und das macht das Ganze so wertvoll, weil am Ende des Tages sind wir dann trotzdem als Schiedsrichter natürlich auch Spielmanager, die mit diesen 22 Akteuren über die 90 Minuten halt dementsprechend dann auch was vorbringen dürfen oder gemeinsam gestalten dürfen im Sinne des Fußballs.
Was warst denn du eigentlich für ein Manager? Ich erinnere mich natürlich noch, dich dann als Zuschauer damals noch beobachtet zu haben, aber wie warst du in der Interaktion mit den Spielern ganz konkret? Warst du ein bisschen distanzierter, warst du ein bisschen flapsig direkter?
Sowohl als auch. Ich glaube, da kann man nicht sagen, das hat jetzt genau die eine oder andere Art und die ist es und die andere ist es nicht, sondern eher wie heute auch als Führungskraft irgendwo in so einem Konzern, in so einem Unternehmen, dass du so einen situativen, angepassten, ein Stück weit Führungsstil hast, aber trotzdem deine Persönlichkeit nicht über Bord wirfst, sondern da waren genügend andere, die zu meiner Zeit, wie ein Thorsten Kienhöfer, Peter Gagelmann, Michael Weiner, Florian Mayer, und das war so eher die meine Riege, ja. Aber natürlich haben Markus Merk, Helmut Krug, Lutz Fröhlich und Edgar Steinbrunn und viele andere auch, die aktiv waren, die lange vor uns waren, die mehr Erfahrung hatten. Und jeder hat so seine eigene Personality, weil am Ende des Tages wäre es total fatal, wenn du jetzt hergehst und sagst, na jetzt kopiere ich den und das ist mein großes Vorbild und ich will genauso werden. Das schaffst du nicht. Du erleidest das Schiffbruch, wenn du das versuchst. Und deshalb gilt es, deinen eigenen Weg dann auch so zu beschreiten. Mir hat man eher nachgesagt, viel mit den Spielern auch zu reden, aber trotzdem auch eine respektvolle Distanz zu halten. Ich empfand es als sehr wohltuend und auch als sehr hilfreich, gerade auch diese respektvolle Distanz, um dann klar zu sein, wenn es galt, und auch in den Botschaften klar zu sein und die durchzusetzen.
Wir haben schon über dein Bundesliga-Debüt gesprochen mit all den Protagonisten, die damit dazugehört haben. Was sind denn eigentlich noch so Erinnerungen, die dir sofort aus deiner Bundesliga-Zeit in den Kopf kommen? Gibt es sofort Momente, die aufploppen?
Ja, da gehört das Pokalfinale in Berlin dazu zwischen Dortmund und Bayern. Da gehört das Abschiedsspiel dazu, 2016 Bayern-Hannover. Da gehören Bundesligaspiele dazu, wie Wolfsburg gegen Hertha, wo es vielleicht nicht so gut lief. Da gehören Spiele dazu in der Saison 11-12 mit Dortmund-Bayern am 30. Spieltag, Wochentag abends, das entscheidende Meisterschaftsspiel und noch viele andere Dinge. Relegationsspiel 60 gegen Kiel, so entscheidende, ein paar für die Ewigkeit jetzt im Sinne von, das ist halt dann im Netz sichtbar und bleiben Dinge drin. Das sind nationale, aber es gibt auch viele internationale Highlights, wie Erstligaspiele in Südkorea leiten dürfen, internationale Spiele, Euroleague, Champions League, Länderspiele. Ecken dieser Welt besucht, wo man sagt, hätte mich der Reiseplan nicht wirklich dahin gebracht, aber mit dem Fußball durfte und konnte ich es erleben. Und auch die Begegnungen in den unterschiedlichen Kulturen mit ganz vielen Menschen, national wie international, wo zum Teil auch bis heute noch Kontakt besteht. Und das hat dann auch etwas von Verbindungen und verbindenden Elementen im Fußball.
Wir gehen gleich ein paar dieser Highlights noch durch, aber weil du auch gerade ein Spiel angesprochen hast, wo es dann nicht so gut lief, wie bist du mit Spielen umgegangen früher persönlich, die nicht so gut gelaufen sind aus Schiedsrichtersicht?
Ja, das beschäftigt einen, also schon auch reflektiert, selbstkritisch, aber irgendwann dann einmal gesagt, so jetzt ist es gut in der Aufarbeitung, im Sinne von Lessons learned, du hast dir jetzt zurechtgelegt, wie du es beim nächsten Mal besser machen würdest, versuch das mal, ob das funktioniert, und wenn es funktioniert, packst du das in deinen Rucksack an Erfahrung und nimmst es beim nächsten Mal einfach wieder mit. Und dann ist es auch mal gut. Ja? Also man muss sich nicht selbst kasteien, sondern man muss einfach akzeptieren, man ist Mensch und in diesem Rahmen macht man auch Fehler. Aber ich bin nicht im defizitären Gedankenansatz, sondern ich sage eher, das Glas ist halb voll statt halb leer. Und ich suche auch nicht den Fehler, sondern ich sage, okay, kann sein, war jetzt vielleicht nicht optimal, da suchen wir einen anderen Lösungsansatz, gucken wir mal nach vorne. Ja, und das hat mich viel, viel weitergebracht, als einen defizitären Ansatz zu bemühen.
Mhm. Ja, und ich meine, du hast es schon erwähnt, es gibt viele Schiedsrichter, die hätten in ihrer Karriere gerne mal ein Pokalfinale gepfiffen, du durftest es. Erzähl doch mal, 2007, 2008. Dortmund gegen Bayern und dann auch noch Entscheidung noch nicht mal nach 90 Minuten. Wie schön, aber wie anstrengend auch war das Ganze.
Naja, also erstmal ist es ja eine Riesenehre, wenn du als deutscher Schiedsrichter oder als Bundesliga-Schiedsrichter einmal in deinem Leben mein DFB-Pokalfinale pfeifen darfst. Mir war es damals nicht ganz so vergönnt. Gab es ein bisschen Vorgeschichte in der Saison, meine eigentlich zwei Grundassistenten, Thorsten Schiffner und Wolfgang Walz, mitzunehmen. Beide hatten aber Gott sei Dank das Glück, später dann mal Teil eines Pokalfinals zu sein, was mich unheimlich gefreut hat. Nichtsdestotrotz fand ich natürlich schade. Andererseits hatten wir ein rein württembergisches Team, ist auch selten, dass was ja aus einem Landesverband alle vier, inklusive der Offizieller, kam. Und es ist einfach etwas Besonderes, wenn du einläufst, du hörst deine eigene Nationalhymne. Es ist das finale Spiel. Am Ende des Spiels gibt es einen Pokal für die eine Mannschaft und eine Trostmedaille, würde ich fast schon sagen, für die andere Mannschaft. Du weißt, an dem Tag schaut ganz Fußball-Deutschland auf dich und nicht nur Fußball-Deutschland. Ja, da gucken noch mehr auf der Welt, in Europa auf dich. Und da gilt es einfach. Da möchtest du natürlich als Schiedsrichter und Schiedsrichterteam deine beste Performance an den Tag legen. Dass es dann auch noch mit Verlängerung war, ist das eine. Es ist ein Highlight, es ist ein Gänsehautfeeling und das wünsche ich jedem aktiven Schiedsrichter, dass er am Ende des Tages auch sagen kann, er hat einmal das Pokalfinale gepfiffen.
Wieso ist das überhaupt so, habe ich mich vorhin gefragt, dass man das nur einmal in seiner Karriere machen darf?
Ja, das ist ja mittlerweile nicht so. Also es gab auch schon vor meiner Zeit, meine ich, die Sachlage, dass, glaube ich, Schiedsrichter wie Herbert Fandl oder sowas, die hatten das auch zweimal, Markus Merk weiß ich gar nicht. Aber auch nach meiner Zeit, wenn man so die Statistiken durchliest und wenn es immer mal wieder vorbeikommt, unter anderem Panini-Sticker-Album mit einer statistischen Auflistung, dann siehst du, dass der ein oder andere Schiedsrichter schon auch zweimal in Berlin war.
Okay.
Aber das liegt einfach darin, aus meiner Sicht begründet, dass natürlich dieses Thema Altersgrenze ein Stück weit das Thema war. Auf der anderen Seite einfach, weil es eine Riesenehre war, zu sagen, naja, da gibt es einen Schiedsrichter und der darf auch mal das Pokalfinale pfeifen und da passt auch die Leistung dazu. Ja. Es ist ein besonderes Spiel, eines der Highlight-Spiele in Deutschland.
Und du? Hast es erleben dürfen. und du wurdest, kurze Zeit später gab es noch ein weiteres Highlight, denn man wird auch nicht ganz sicher, nur weil man in die Bundesliga aufsteigt, irgendwann mal zum Schiedsrichter des Jahres gewählt. 2012 war das bei dir der Fall. Und was mich interessiert, ist, ob du auch sagen würdest, dass das wirklich auch deine beste Saison als Schiedsrichter war.
Ui, das ist in der Tat schwierig in der Zusammenfassung. Ich behaupte mal, das war sie nicht. Das war aber ein Jahr, das sicherlich gespickt war mit einem besonderen Spiel. Und das war dieses Spiel am 30. Spieltag, Dortmund gegen Bayern. Wie gesagt, das entscheidende Meisterschaftsspiel. Und das ist am Ende des Tages bei all der Brisanz so gelungen, aus meiner Sicht, wenn ich jetzt so mal nachgucke und sage, suche das perfekte Spiel, dann ist es wahrscheinlich das für mich. Weil am Ende des Tages aus diesem Spiel, und es gab schon ganz viele Vorgeschichten, Vorbegegnungen, die ganz anders geendet sind, aus diesem Spiel rauszugehen, keine gelbe Karte zu benötigen, keine rote Karte zu benötigen, einen Strafstoß zu verhängen gegen die Heimmannschaft, der dann auch noch verschossen wird, am Ende gewinnt die Heimmannschaft mit 1-0, du bist nicht großartig Thema an diesem Abend. Und ganz viele Menschen haben dir zugeschaut und auch ehrlich, das hat mich natürlich auch mit Stolz erfüllt, kriegst Tage später vom damaligen Nationaltrainer Jogi Löw eine E-Mail weitergeleitet, dass er sehr angetan war von der Spielleitung. Du selber hast so eine wahnsinnige Endorphinausschüttung nach dem Spiel, dass du im Grunde genommen gar nicht fähig warst, da großartig zu schlafen. Und das ist, ja, das ist wie so ein Sechser im Lotto mit Zusatzzahl, den ich einmal im Leben so genießen durfte, wo ich sage, wow, ja, das ist so ein Spiel mit Wow-Effekt. Und ob das Ausschlaggebende war oder die Saison über, da bin ich ehrlich, das weiß ich nicht. Da saß ich damals nicht in dem Gremium drin, die gesagt haben, naja, jetzt nehmen wir den Knut Kircher, oder war das eher ein Akt der Verzweiflung, keine Ahnung, wenn wir sonst niemanden hatten. Ich habe mich gefreut auf jeden Fall, weil auch das eine Auszeichnung ist, wo man stolz ist, wo man stolz sein darf.
Entscheidendes Meisterschaftsspiel ohne gelbe Karte, mein lieber Mann.
Ja, also das ist halt, genau.
Wie sind die Chancen, dass einem das gelingt? Wahnsinn. Was kriegt man eigentlich, wenn man diesen Award oder diesen Titel gewinnt? Gibt es einen Pokal, gibt es ein Preisgeld?
Nein, es gab früher tatsächlich mal ein Preisgeld, da waren aber die Spielaufwandsentschädigungen nicht so hoch. Heutzutage gibt es da einen Pokal, damals gesponsert von dem damaligen Schiedsrichter-Werbepartner, das war Dekra. Wo der Name draufsteht, wo die Saison draufsteht, Schiedsrittitel, Schiedsritter des Jahres. Heutzutage ist es genau so, nur halt von dem anderen Werbepartner das örtliche, wo man auch sagt, diese Trophäe hat man. Aber das ist wie eine Länderspielmedaille, wie vielleicht mal ein Endspielball, wie vielleicht mal irgendein besonderes Andenken zu einem Spiel. So ist das natürlich auch etwas, wo man gerne auch mal hinstellt und sagt, immer mal wieder hinschaut und sagt, coole Geschichte, ja.
Ganz gut gelaufen. Ja, wo stehen diese Sachen oder hängen diese Sachen bei dir?
Oh, das hat sich mittlerweile ein Stück relativiert, tatsächlich im Homeoffice bei mir. Sonst hängt da das Haus nicht voll. Das ist alles im Homeoffice. Und ich bin aber trotzdem nicht derjenige, der, wenn er im Homeoffice dann in irgendwelchen Meetings ist, die Kamera anmacht und immer schweifen lässt. Sondern das sind einfach, wenn man dann ab und zu mal eine ruhige Sekunde, Minute hat, mal den Blick auch schweifen lässt und selber und sagt, boah, coole Zeit einfach.
Ja, und du hast es schon erwähnt, die war national cool, aber die war halt auch international cool mit Europapokaleinsätzen. Über diese, was ich super interessant finde, Südkorea, Saudi-Arabien, Ägypten reden wir gleich noch, aber von diesen Europapokaleinsätzen. Kommen dir da sofort Reisen in den Sinn, an die du dich erinnerst?
Ja. Also das war Europapokal, ein Spiel mal in Villarreal gegen Lazio Rom. Ja, da habe ich als Schiedsrichter fürchterlich aufgeräumt. Ja, also im Sinne von Gelb, Rot und Rot. Ich glaube, da sind am Ende des Tages waren nur drei weniger auf dem Platz. und der walisische Beobachter, der war sensationell hochzufrieden mit mir. Ja, welchen Mut man da gehabt haben muss, das auch so durchzuziehen. Also irgendwie cool. Ansonsten auch eine tolle Reise. Marseille gegen Zenit St. Petersburg, in Moskau gewesen, in Istanbul mehrmals gewesen. Also ja, schon auch, wie gesagt, Flecken besucht. Und es waren nicht immer nur die Metropolen. Ja, natürlich, es war mal Tottenham dabei, aber es sind auch andere Örtlichkeiten dabei gewesen, wo du vielleicht nicht so hingekommen bist und wo man als Fußballer nicht jedes Jahr, also das sind ja viele Vereine, die sind jedes Jahr dabei und die haben da so einen Routineablauf. Und bei mir waren es dann immer auch mal Exoten wie Skoda Xanthi in Griechenland, ja, wo du über Thessaloniki fliegst, dann noch 2 Stunden in den äußersten östlichen Zipfel von Griechenland nahe der Türkei gehst und wo die ein Fest machen, weil die sich qualifiziert haben. Super, ja, oder Skonto Riga in Lettland in der Qualifikationsphase, wo du sagst, hey, wow, wer bringt dich sonst mal nach Riga? Ja, also eine coole Geschichte.
Und ist es da aber dann auch so, wenn man so die ersten Europapokalabende wirklich als Hauptschiedsrichter mitmachen darf, dass man sich auch mal so, oder warst du dafür nicht der Typ, dass man sich auch ein bisschen runterholen muss und sagen muss, jetzt mache ich das, was ich in Deutschland gemacht habe, damit ich überhaupt hier gelandet bin, jetzt einfach genauso wie auch vorher?
Ja, ich denke, das ist das Entscheidende, dass du jetzt nicht meinst, du müsstest was Besonderes machen, sondern du bist ja dahin gekommen, weil du das machst, was du bisher gemacht hast und wie du es gemacht hast. Und nicht, weil du sagst, jetzt muss ich aber nochmal, jetzt bin ich im Europapokal unterwegs und jetzt muss ich nochmal was ganz Besonderes machen. Nein, und das ist auch das, woran der ein oder andere Schiedsrichter ein Stück weit scheitert, weil er sagt, jetzt muss ich was ganz Besonderes machen. Nein, es gilt nach wie vor, die einfachen Dinge zu machen, die klar zu machen und die so auf dem Spielfeld zu machen, dass sie transparent sind, dass sie nachvollziehbar sind, dass sie richtig sind. Und wenn dann mal was Besonderes kommt, dann bin ich da auch gewappnet. Ja, aber wenn ich ständig auf der Suche nach dem Besonderen bin, dann vergesse ich manchmal vielleicht die einfachen Dinge und die klaren Dinge und mache die nicht richtig. Deshalb, nein, das ist die Persönlichkeit, das ist der Schiedsrichter und das ist der Weg, den er bisher gegangen ist. Auch nochmal da, wenn es reicht, ist gut, nach weiter. Und bei mir war es dann international auch mal so, dass man sagt, das ist jetzt Zenit erreicht. Ja, das geht nicht weiter, das muss man dann auch erkennen. Und dann ist es so, dann muss man es akzeptieren. Aber man ist diese Leiter ganz weit nach oben gegangen.
Und bei dir hat es eben auch dann dazu geführt, dass du, wie gesagt, mal Spiele in ausländischen Ligen geleitet hast, da reingeschnuppert hast. Südkorea, Saudi-Arabien, Ägypten. Mal ganz plump gefragt, wie leitet man eigentlich Spiele, wenn man die Sprache der Spieler gar nicht spricht?
Ach, das ist ja das Wenigste wird tatsächlich über die Sprache vermittelt, sondern das meiste wird über die Mimik, Gestik, Hand- und Fußdialoge, Englisch ein bisschen vermittelt und das reicht auch. Einfach mit der Klarheit in der Körpersprache geht es wunderbar.
Okay, und fühlt sich ein Fußballspiel in Ägypten anders an als in Deutschland?
Ja, die sind auch da gibt es natürlich Mentalitätsunterschiede, logisch, und da kommen schon, es war damals bei der Platzbegehung, da kommen dann schon Kamerateams auf den Platz, um dann den Schiedsrichter zu interviewen, wie jetzt da die Spielausrichtung ist, ja, und wenn du dann in solche Länder kommst und siehst dann zur Sicherstellung der Spieldurchführung auf den Zufahrtswegen irgendwelche Panzer und hochbewaffnete Polizeieinheiten, dann denkst du, sind wir mal gespannt, wie es im Stadion abgeht. Ja, aber das ist da Usus, da stört sich niemand dran, das ist so und muss man sich halt dann auch ein Stück weit dran gewöhnen. Ja.
Und ist ja auch wieder eine schöne Herausforderung dann in dem Moment. Ja. Und ich glaube, man hört es schon raus, die Hörer, Hörerinnen haben es glaube ich auch rausgehört, also ich glaube, ich spreche hier mit jemandem, der mit seiner Schiedsrichterkarriere sehr im Reinen ist, weil er sich auch bewusst ist, wie gut sie verlaufen ist, oder? Gibt es Dinge, mit denen du noch ein bisschen haderst in der Rückschau?
Nein, also gar nicht. Ich habe da damit abgeschlossen. Ich bin dann eher einer, der, wie gesagt, nicht über den defizitären Ansatz kommt, sonst müsste ich mich ja fragen, wieso hast du es nie geschafft, auf ein großes Turnier zu kommen, dich in der Champions League zu etablieren, keine WM, keine EM zu pfeifen, kein Finale auf europäischer Ebene oder sonst was. Da bin ich dann schon so selbstkritisch, dass ich sage, wahrscheinlich habe ich auch nicht alles dafür getan und also jetzt mal in meinen Spielleitungen und bei mir selber. Und dann akzeptiert man das auch und kann das nachvollziehen und freut sich an dem Erreichten. Also ich bin nicht derjenige, was habe ich alles verpasst, sondern eher, was durfte ich denn alles erleben durch diese Schiedsrichterei? Und es war so bereichernd, so gehaltvoll, dass ich da absolut im Reinen sein kann.
Und das ist, glaube ich, auch der deutlich gesündere Ansatz. Das geht ja tatsächlich meiner Zunft, wie du dir vorstellen kannst, auch nicht anders, wenn man dann mal als Moderator auf einem bestimmten Level mal das mitmachen durfte und das mitmachen durfte, dann man muss sich manchmal auch zwingen dazu, in dem Moment jetzt nicht schon wieder zu überlegen, so, was sind jetzt eigentlich die nächsten Ziele, denen ich hinterherjage, sondern auch mal kurz gucken, was haben wir denn alles schon ganz Gutes hier zustande gebracht bislang. Weil sonst dreht man ja irgendwann
ja.
nicht.
Genau.
Wie stehst du zum Videoassistenten? Hättest du den in deiner Zeit gerne gehabt?
Weiß ich gar nicht, weil ich es tatsächlich nicht genießen durfte, das mal als technisch affiner Mensch auszuprobieren. Das hätte mich mal gereizt, einfach mal auf dem Platz zu stehen und zu überlegen, was passiert jetzt, wenn du eine Wahrnehmung hattest auf dem Feld und da kommt jemand, der dir dann einen Hinweis gibt ins Ohr oder du mit einem in Dialog treten kannst, der die bewegten Bilder halt nochmal vor sich hat, aus verschiedenen Blickwinkeln. Das hätte mich als technisch affiner Mensch interessiert. Andererseits sage ich, bin ich auch dankbar, in einer Zeit die Schiedsrichterei erlebt zu haben, wo das Spielmanagement allein auf dem Platz lag. Ja? Mhm. Und ich gar nicht in die Gefahr gekommen bin, vielleicht irgendwelche Entscheidungen abzugeben, ja, irgendwo hinzugeben, um zu sagen, naja, bin mir jetzt auch nicht sicher, jetzt mach du mal, ja, gib mir mal den entscheidenden Hinweis und den Tipp, sondern es immer klar war, die Entscheidung wird auf dem Platz im Stadion getroffen. Wie gesagt, die technische Affinität, die ist so ein bisschen dessen, wo ich sage, ich hätte es gerne mal ausprobiert, um vielleicht aus dieser Praxis heraus mitreden zu können. Aber kein Groll, alles gut.
Ich finde es ganz spannend, weil du hast ja vorhin schon auch gesagt, dass du ja auch als Beobachter natürlich dem Schiedsrichterwesen ja weiter verbunden geblieben bist und dann ja irgendwann darüber dann auch mit dem VAR in Berührung gekommen, zumindest indirekt, aber das spielt ja auch bei deinen Beobachtungen korrekt dann eine Rolle und hat ja auch die Beobachtung wahrscheinlich auch verändert.
Ja klar, heutzutage, man positioniert sich als Beobachter ja schon mal auf der Pressetribüne, das ist fast normal. Man hat dann auch, Gott sei Dank, dort schon Bildschirme und sieht natürlich jetzt auch schon die Bilder, die über den Schirm flimmern, die Zeitlupen, die Super-Slow-Motions, die verschiedenen Blickwinkel. Man hat also im Grunde genommen das gleiche Bild wie ein Schiedsrichter unten über das verlängerte Auge oder das erweiterte Auge des VACs. Das ist mitunter so, jetzt kommt noch die Tonspur dazu, wie unterhalten die sich, weil das ist natürlich auch was ganz Interessantes, wie trägt die Kommunikation zum Entstehungsprozess der dann vielleicht richtigen oder falschen, kniffligen Entscheidung bei. Und das ist natürlich auch nochmal ein Aspekt. Also auch das Beobachtungswesen, auch das Coachingwesen, das Schiedsrichterwesen im Allgemeinen, egal mit welchen technischen Hilfsmitteln auch immer, entwickelt sich dann dadurch immer einen Schritt weit weiter und vielleicht in eine andere Dimension. Das ist normal, mit dem muss man umgehen können. Und für das muss man natürlich auch offen sein.
Und es wird dann in deiner neuen Position viel Offenheit von dir gefragt. Ab 1. Juli, wir haben es gesagt, hast du den Hut auf bei der Schiedsrichter GmbH. Wieso hast du große Lust verspürt, deinen Hut in den Ring zu werfen, was diesen Job angeht?
Weil ich mir sicher bin, dass ich mit den Erfahrungen, die ich auch außerhalb des Schiedsrichterwesens gemacht habe, durchaus noch reichhaltig und vollbildend an Fragen, an Impulsen, an Gestaltungswillen, an Motivation, die ich gerne weitergebe, aber auch für mich ein klares Mindset, eine klare Vorstellung habe, wo ich denke, was dem deutschen Schiedsrichterwesen gut tun könnte und wo ich einfach zusammen mit dem Team, sportliche Leitung und auch mit dem Staff der GmbH und mit dem Co-Geschäftsführer Florian Kötte und zusammen mit den Aktiven gerne an der Zukunft des deutschen Schiedsrichterwesens erfolgreich arbeite. Also es gibt sicherlich im DFB-Bereich eine erfolgreiche Schiedsrichtertradition, über die darf man und kann man sich freuen, aber ich glaube, über was man sich auch freut, ist einfach die Gestaltung einer erfolgreichen Zukunft und die liegt mir sehr am Herzen.
Du hast es schon gesagt, das wurde auch, wenn man mal so ein bisschen quer gelesen hat, als dann die Entscheidung im Dezember verkündet wurde, das kam immer wieder auf, dass Knut Kircher eben auch abseits der Schiedsrichterei seine Erfahrungen gesammelt hat, in einer zweiten Karriere, in einer Hauptkarriere, wie du vorhin gesagt hast. Was würden Mitarbeiter von dir sagen, was du für ein Boss bist?
Das kommt drauf an, wen sie fragen. oder wen du fragen würdest. Aber die einen Mitarbeiter würden sagen, Mensch, das ist ein ganz empathischer Typ, mit dem kann man reden. Ja, der ist vielleicht hart in der Sache, aber sonst ganz empathisch. Und der eine oder andere wird sagen, weiß ich auch nicht. Ja, also der ist vielleicht mal ein bisschen launisch oder der ist vielleicht auch mal, weiß nicht, ob ich das, der entscheidet so schnell und so viel. Und was sie garantiert nicht sagen würden, ist, der trifft keine Entscheidungen. Ja,
weil das ist schon mal
gut. Das habe ich meinen Mitarbeitern immer gesagt, wenn ihr kommt und braucht eine Entscheidung, dann kriegt ihr eine Entscheidung. Das ist mal gar kein Problem. Ansonsten habe ich auch sehr viel mit Menschen empowert, dass ich einfach sage, ich alleine, und das wäre Wahnsinn, ich alleine müsste das jetzt alleine rocken, ja, und alleine gestalten, das ist es nicht. Ich habe einfach wahnsinnig Lust drauf und ich bin wahnsinnig motiviert. Was wird meine Menschen, vielleicht Mitmenschen oder Mitarbeiter vielleicht sagen? Ja, das ist Wahnsinn, der schafft so viel, der hat so viel Energie, ja, der weiß gar nicht, wann der mal Feierabend hat oder sowas. Ja, aber das ist, weil mir kommt die Arbeit nicht als Last vor oder als Pflicht vor oder von 9 bis 17 Uhr zu arbeiten und dann den Bleistift wegzulegen, das liegt mir nicht, ja. Da kann es sein, da kommen abends noch Ideen, aber das ist etwas, wenn ich Gestaltungsspielräume, Gestaltungsfreiräume habe, Dinge bewegen kann, dann mache ich das. Ja, und dann, das würden wahrscheinlich meine Mitarbeiter sagen, hoffe ich zumindest.
Ich werde mal gucken, ob ich den einen oder anderen rausfinde, dann werde ich ihn mal fragen.
Es gibt nach morgen Interviewverbot, ja.
sehr gut. Ich habe für mich, glaube ich, so festgelegt, dass komplizierteste oder sagen wir mal das anspruchsvollste. Ja, ich möchte ja so ein bisschen deine Denkweise auch übernehmen an dem, was du da bald machst, aber was du auch schon gemacht hast. Ich bin immer nur mein eigener Chef gewesen. Das heißt, ich musste genau mich mit einer Person auseinandersetzen und die managen. Das war ich selbst. Daran bin ich schon oft genug gescheitert. Ist ja dieser, was du aber hier eben auch aus der Innenansicht kennst, dieser große Kader an Schiedsrichtern, die sich teilweise auch echt gut leiden können und trotzdem aber in einer Konkurrenzsituation miteinander sind, würdest du sagen, dass das mit die Hauptherausforderung ist, dass man diesen Haufen auch bei Laune hält, dass man denen, die vielleicht dann mal nicht zum Zuge kommen, die Dinge erklärt, weil du es ja auch selber erlebt hast?
Ja, also das ist mitunter eine große Herausforderung nach innen und nach außen ist es am Ende des Tages, sagen wir, jeden Spieltag über 18 Spiele, beziehungsweise noch die Spiele der dritten Liga hinweg, eine Einheitlichkeit hinzupacken auf die Spielfelder von den Schiedsrichterteams, Assistenten, Schiedsrichter für die offizielle VARs, AFAs, dass wir im Grunde genommen nie Thema wären an diesen kompletten Spieltagen über diese Einheitlichkeit. Jetzt wissen wir alle, das geht nicht. Da gibt es Toleranzbereiche, da gibt es Ausreißer nach oben, nach unten. Und natürlich, klar, gibt es dann auch gewisse Ziele, die sich der ein oder andere nimmt. Aber am Ende des Tages kämpft der eine Schiedsrichter im Stadion in München auch für den Schiedsrichter im Stadion in Dortmund oder in Berlin, weil durch diese Einheitlichkeit in dem Toleranzbereich der Regelauslegung ist am Ende des Tages die Brille die gleiche, mit der die Leistung des Schiedsrichters in Berlin und Dortmund beobachtet wird. Und das gilt es. Es gibt keine persönlichen Regeltoleranzen und Regelauslegungen, sondern es gibt die wir am Ende des Tages auch vorgeben, ja, und die ist einzuhalten. Und es gibt auch bei dem einen oder anderen wird sicherlich Enttäuschungen geben, Überraschungen, Erfolge geben. Am Ende des Tages ist aber jeder Einzelne auch derjenige, der sich hinterfragen muss, was bin ich bereit zu investieren, was bin ich bereit zu geben, um jedes einzelne Spiel, egal in welcher Liga, und auch ein Bundesliga-Schiedsrichter, egal in welcher Liga, in der zweiten Liga, in der dritten Liga, das Spiel mit maximaler Performance abzuliefern im Sinne der Schiedsrichterei und im Sinne des Fußballs. Den Anspruch habe ich.
Ich will ja gar nicht zu weit vorgreifen, weil du hast ja offiziell noch gar nicht begonnen und du sollst ja auch um Gottes Willen nicht alles schon rauslassen. Aber es gibt zum Beispiel so ein Format wie dieses, ja, oder auch einen anderen Podcast, den ich mache, wo wir auch immer mal wieder Schiedsrichter zu Gast hatten. Das wäre, glaube ich, als ich so angefangen habe, als ich noch Praktikant war, da war ganz klar, die Schiedsrichter, die reden eigentlich nicht oder ganz wenig. Ja. Ist das etwas, was du auch gut findest, dass man sich in dem Bereich geöffnet hat, dass man ein bisschen, ich sag mal, nahbarer geworden ist?
Ach, grundsätzlich halte ich mal viel davon, wenn man mehr miteinander redet, als übereinander redet. Das ist mal grundsätzlich ein guter Tenor, ein guter Switch. Aber das Öffnen sollte immer nicht an erster Stelle kommen, sondern an erster Stelle ist die Kernkompetenz, nämlich die Leistung auf dem Platz. Und die kann durchaus Zugang sein für Platz 2, Platz 3, Platz 4, die Dinge, die man dadurch dann bedienen kann. Wenn es dann aber um das Spiel geht, ist der Fokus derjenige Kernkompetenz, was brauche ich alles, um ein Spiel einwandfrei leisten und leiten zu können und was muss ich dafür als Basiswissen auch haben. Also man muss nicht diskutieren über das Thema Fitness, man muss nicht diskutieren über das Thema Regelkenntnis und Auslegung und Anwendung, Entscheidungsqualität, Entscheidungsfreudigkeit. Und wenn man sich über das mit der Leistung auf dem Platz dann empfiehlt dazu, dass man sagt, naja, dann trete ich halt auf in der Fernsehsendung oder dann bin ich mal da in der Fernsehsendung oder ich bin über Social Media durchaus aktiv, dann mag das sein. Wenn das Erstere in den Hintergrund gerät und es ist nur noch das Zweite, das Dritte, das Vierte wichtig, dann sehe ich Dinge verschoben und die müssen wir dann klar rücken.
Wie geht dir eigentlich diesen Übergabeprozess jetzt, sage ich mal, an? Du wirst Lutz Fröhlich beerben. Wie ist da euer, also du hast gesagt, du bist jetzt schon eine Weile auch mit dabei, weil ihr, der eine übergibt ja quasi den Staffelstab, wenn wir so wollen, an den nächsten.
Ja, das ist vorher schon ein bisschen angeklungen. Wie gesagt, ich bin seit dem Wintertrainingslager der Aktiven mit an Bord. Wir haben uns schon des Öfteren getroffen in Frankfurt, der Lutz Michael Fröhlich und ich, Florian Götte als zweiter Geschäftsführer da auch mit dabei für die Organisation. Ich nehme regelmäßig teil und aktiv teil an den Sitzungen der sportlichen Leitung, auch mit dem Staff zusammen an Meetings, Team-Meetings, habe schon viele Einzelgespräche geführt mit Stakeholdern, mit Menschen, wo wir einfach wichtig sind, dass man mit ihnen mal vorher spricht, um so ein bisschen die Erwartungshaltung auch kennenzulernen, die andere haben von außen oder von innen, auch viele Gespräche mit Aktiven geführt, um einfach mal so ein Sounding zu haben, was sie gerade bewegt, berührt und wo sie hingehen, um mir dann mein Bild, das ich mir selber ein Stück weit gemacht habe, zu ergänzen, zu erweitern, um daraus für mich auch die richtigen Schlüsse zu ziehen, was wäre jetzt das Erste, was man da mal so angehen sollte, was ist das Zweite, was ist das Dritte. Und natürlich kommst du da auch dabei vorbei an dem Thema Kaderplanung, du kommst vorbei an der Schnittstelle zur Regionalliga, Perspektivkader, das bleibt nicht ohne umhin, dass man da dran vorbeikommt. Und dann merkt man erstmal, wie groß das Ganze, wie mächtig das Ganze ist. Ja? Das ist nicht nur Spieltag Bundesliga. Und das meine ich gar nicht despektierlich, nicht nur. Das ist viel, viel mehr. Es sind ganz viele Menschen, die da beteiligt sind. Und es ist wichtig, dass man auch den Dialog zu diesen Menschen hält, Dialog zu diesen Schiedsrichtern hält, zu den Aktiven hält, zu den Vereinen hält, zu den Clubs hält, aber auch zu den Organisationen hält. Weil am Ende des Tages sind wir auch nur ein Rad dessen, was den ganzen Fußball ausmacht an so einem Wochenende über eine Saison hinweg.
Was haben denn, wie war denn so das Sounding, also das, was zurückkam zum Beispiel von den Clubs, aus der Bundesliga, weil das ist ja ganz wichtig, dass die auch eben nicht von vornherein schon sagen, um Gottes Willen, die haben den Kircher genommen.
Ja, das hätten sie mir gegenüber zumindest nicht gesagt oder geäußert, nein. Das ist natürlich schon auch, jetzt bin ich erst ab dem 1.7. offiziell im Amt, dann ist zuerst mal eine spürbare Akzeptanz da, eine Klarheit da, wer ist es jetzt und sind wir ehrlich, und dann gucken wir mal, wie wir da reinkommen. Also wenn ich tatsächlich in der Verantwortung bin, ist man natürlich als Verantwortlicher dann auch immer ein Stück weit abhängig, was machen die aktiven Protagonisten am Wochenende auf den Plätzen. Ja, und dann muss man gucken. Ja, da kann man im Vorfeld so viel präventiv gemacht haben, wie man möchte, aber wenn es halt vielleicht mal eine diskutable Entscheidung gibt und die aus der ein oder anderen kolorierten Brille heraus anders gesehen wird, dann gibt es eine Diskussion. Deshalb sage ich, hart in der Sache, ja, aber durchaus nicht hart im Persönlichen, sondern hart in der Sache. Es ist jetzt nicht so, dass ich keine Konflikte aushalten würde. Ich suche aber auch nicht aktiv, ja, sondern bin da eher einer, der sagt, ja, jetzt lass mal gucken, lösungsorientiert, wo findet man einen Konsens, wo findet man den kleinsten gemeinsamen Nenner und wo kommen wir da vielleicht wieder ein Stück weit auf einen gemeinsamen Pfad. Ja.
Also Knut, ich sag mal so, das halte ich für mich jetzt mal fest, Hut ab vor dir, aber auch vor Lutz zum Beispiel, denn du hast diesen großen Tanker jetzt beschrieben. Es gibt vielleicht auch gar nicht so viele Leute, die sagen würden, trotz all der Gestaltungsmöglichkeiten und all den positiven Dingen, die du herausgestellt hast, man muss schon auch Bock haben auf die Position, drücken wir es mal vorsichtig aus.
Natürlich, klar, das ist ja logisch. Ich meine, das ist jetzt nur das Nationale, da kommt natürlich das Internationale mit dazu. Auch da ist es uns wert, wenn wir nach vorne gucken und sagen, jetzt haben wir zwei Schiedsrichterteams bei der Europameisterschaft im eigenen Land dabei. Super, ja, hätte man wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass es zwei Teams sind, aber super, da freuen wir uns. Das ist aber jetzt so in den Köpfen, ist die Europameisterschaft für uns als Schiedsrichter 2024 ist eigentlich, die ist durch, die ist abgeschlossen. Obwohl, das hört sich doof an, da ist noch kein Spiel gespielt, ja, wir drücken allen die Daumen, aber so in Sachen Personal ist die Europameisterschaft durch. Ja, da ist schon zwei Jahre Weltmeisterschaft, da ist in vier Jahren die nächste Europameisterschaft, da sind ganz viele U-Turniere. Und wir haben natürlich, müssen wir als ein Mitglied der Top 5 liegen, als deshalb die erfolgreiche Tradition, die erfolgreiche Zukunft auch eher feiern und gestalten, mitgestalten und eher daran denken, wie können wir mit Schiedsrichtern aus der ersten, zweiten, dritten Liga und auch in der Schnittstelle zur Regionalliga, was kommt danach, welche Talente können wir fördern, was können wir selber anbieten als DFB im internationalen Bereich. Das ist Arbeit, aber das ist Arbeit mit Menschen, das ist Arbeit in der Sache und da freue ich mich gemeinsam mit meinem Team, dass wir das angehen können und dürfen. Das macht Spaß, ja.
Man merkt es dir an, wenn du darüber redest, das auf jeden Fall. Also, weil ich habe es abgeheftet unter, es ist ein stressiger Job, aber es gibt ja auch manchmal positiven Stress. Das muss man ja absolut so sagen. Und da frage ich mich, um so ein bisschen den Umschwung hier zum Ende zu finden, unserer gemeinsamen Aufzeichnung. Was macht ein Knut Kircher eigentlich privat, um mal runterzukommen, um mal abzuschalten zwischen all den Dingen, die er so zu tun hat?
Ach, mit meinen Kindern ab und zu Unternehmungen, aufs Fahrrad steigend, durch die Lande fahren, ab und zu mal in den Urlaub ein gutes Buch lesen und das ab und zu vielleicht mal gut essen gehen, mal ein Gläschen Wein trinken, genießen. Genießen, auf der Welt zu sein, hört sich jetzt platitudisch an, aber genießen, auf der Welt zu sein, genießen, so viel Glück zu haben, an Dingen teilzunehmen, dabei zu sein. Und am Ende des Tages sagen viele, Mensch, wow, Glückwunsch, du konntest jetzt dein Hobby zum Beruf machen. Wenn man so genau darüber nachdenkt, ist es das Glück haben nicht viele. Ich habe nochmal diese Chance bekommen und wie gesagt, immer lösungsorientiert nach vorne Chancen möglicherweise zu ergreifen, wenn sie denn einem geboten werden. Deshalb, ich freue mich jeden Tag, irgendwas machen zu können.
Ja, siehst du, da haben wir noch eine Gemeinsamkeit. Den Satz mit dem, du hast dein Hobby zum Beruf gemacht, den höre ich natürlich auch ab und zu und das stimmt ja auch. Und es ist ja auch ein großes Privileg. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal, auch wenn es noch ein bisschen hin ist bis dahin, vielleicht sehen wir uns sogar noch mal vorher, viel Erfolg für den neuen Job. Hoffe, wie gesagt, dass wir uns dann auch ab und zu mal in den Stadien über den Weg laufen. Und zum Abschluss gibt es immer noch eine Frage, Knut, die ich all meinen Gästen hier bislang gestellt habe. Und zwar bin ich die gute Fee, ich weiß, man sieht es mir nicht so ganz an, und du darfst dir jetzt was wünschen für die Profi- und Amateurschiedsrichter in diesem Land. Was wünscht sich Knut Kircher?
Der Knut Kircher wünscht sich für die Amateur- und Profischiedsrichter in diesem Land, dass speziell die Profischiedsrichter die richtigen Vorbildrollen geben für die Amateurschiedsrichter und wir grundsätzlich alle miteinander einen zukünftigen respektvollen Umgang erleben mit allen am Fußball Beteiligten, sodass solche körperlichen Attacken auf Null geschraubt werden, das gar nicht mehr dazugehört zum Fußball und wir gemeinsam Fußball zelebrieren mit allen anderen Beteiligten und damit eine hohe Akzeptanz erzielen in allen Ligen von den kleinsten bis zu den größten.
Amen. Mehr kann ich dazu nicht mehr sagen. Knut Kircher, hier bei Mensch Schiri, danke für deinen Besuch.
Vielen Dank nochmal für die Einladung.
Und euch bleibt nur, wenn ihr mögt, hier und da die ein oder andere, hoffentlich positive Rezension, 5-Sterne-Bewertung, was auch immer zu hinterlassen, Spotify, Apple. Ihr wisst es mittlerweile, folgt diesem Podcast auch gerne. Ich habe mitbekommen, dass es ein paar gibt, die hören regelmäßig, aber die wissen gar nicht, dass man so einem Podcast auch folgen kann. Dann kriegt man automatisch die neue Folge. Ja, und dann soll es das an dieser Stelle gewesen sein von uns beiden. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut.
Mensch Schiri, der Podcast von Schiri.de und das Örtliche.